weiteren Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. 104. Folge mittlerweile. Hallo nach Köln an den Jan.
Hallo zusammen. Moment, ich muss kurz das Bier aufmachen live. Konnte ich nur noch um Sekunden halten?
Ah, wunderbar. Damit ist der Ton auf jeden Fall schon mal gesetzt. Hallo Moritz.
Guten Abend und Prost aus Ehrenfeld. Ja,
wird das Glas Wein in die Kamera gehalten und hallo Tim nach Berlin.
Einen wunderschönen guten Abend und das Bier ist auch hier kalt und süffig.
Wunderbar, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Lasst es euch schmecken. Ich bin der Lukas, ich nehme auch mal wieder aus Köln auf und ja, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, weil ist ja doch, auch abgesehen vom Spiel der Fortuna, einiges passiert in dieser Woche. Besonders auf der Zugängeseite gerüchtet ist ja gerade fleißig. Die Fortuna hat auch endlich einen weiteren Spieler verpflichten können. Was aber nicht heißt, dass jetzt im Augenblick mehr Lizenzspieler im Kader stehen als letzte Woche, als wir aufgenommen haben. Denn die Fortuna hat vielleicht nicht ganz erwartet von den meisten, sondern doch eher unerwartet noch einen Spieler abgegeben, nämlich Jakub Piotrowski. Ich glaube, so richtig auf dem Schirm, dass das passieren konnte, hatte das auch keiner von euch, oder?
Nee, vor allem auch nicht, dass jemand 1,5 Millionen für den auf den Tisch legt. Deswegen ich auch bei der Kaderdünne, oder 1,3 Millionen wird ja kolportiert, dass ich auch bei der Dünne des Kaders sehr gut verstehen kann, dass man sagt, das müssen wir machen. Und so unglücklich das auch vielleicht für den Trainer ist und ich finde es auch schade, vor allem, weil sich ja Kuba auch so in den letzten Spielen unter Tune auch wieder ein bisschen gesteigert hatte und doch irgendwie so ein bisschen so aussah, als könnte er seinen Weg zum Stammspieler berechtigt machen und gehen. Aber bei einem finanziell so guten Angebot, da hat man jetzt ziemlich viel Gewinn gemacht mit dem. Und man muss auch sagen, da hat vielleicht auch das funktioniert, was wir und Teile von uns an anderer Stelle auch mal kritisiert haben. Der hat einen so langfristigen Vertrag gehabt, dass man halt mit Recht darauf beharren kann, eben auch eine vernünftige Ablöse zu bekommen. Das heißt, die positive Kehrseite von diesen langen Verträgen ist eben, dass wenn ein Spieler beziehungsweise wenn ein Verein irgendwo einen Spieler haben möchte und man sagt, jo, der hat aber noch 2 weitere Jahre, dann muss man eben auch blechen. Und ja, ich denke, es ist gut für alle. Bisschen schade persönlich und vor allem schade für Chris Pettersson, der hat irgendwie einen ziemlich herzerweichenden Insta-Post gemacht, von wegen erst Luca, dann Leo und jetzt auch noch du. Also anscheinend waren das die dicken Buddies. Aber ja, finde ich verständlich.
Und umso verständlicher, dass ich. Ja, umso verständlicher, als ich die Meinung, dass er unter Daniel Thun es hätte schaffen können, Stammspieler zu werden, nicht teile. Ich glaube, er hat eine wichtige Funktion im Kader inne. Also sein Abgang ist sportlich durchaus eben nicht zu unterschätzen. Aber wenn man 1,3 Millionen für einen Kaderspieler bekommt und kurz vorher 1,5 Millionen für den absoluten Leistungsträger der letzten Saison bekommen hat, dann ist das, glaube ich, auch sehr verständlich. Also das schreibe ich den Teil auf jeden Fall.
Außerdem hat man gerade auch erst 1 Million für Ao Tanaka ausgegeben. Ne? Also ich finde schon, klar, das sieht jetzt irgendwie gerade so aus, als ob es halt irgendwie total gut gewesen ist, da so einen langfristigen Vertrag auszusprechen. Aber ich finde schon, dass die Fortuna da eher irgendwie kopfüber halt so ein bisschen da reingestolpert ist. Und dass man da jetzt nicht so richtig sagen kann, dass das wirklich irgendwie clevere Strategie ist. Weil, ja, ich weiß nicht, clevere Strategie sieht irgendwie für mich ein bisschen anders aus. Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwie noch viel möglich gewesen wäre. Für mich war Kuba hier auch irgendwie eigentlich jetzt mit den Spielen, die er letztes Jahr gemacht hat, glaube ich, am Ende seiner Entwicklung angekommen, die ich mir hätte vorstellen können für ihn, weil da einfach noch zu viele Lücken in seinem Spiel waren. Er war eigentlich immer am wichtigsten, jetzt auch gerade in letzter Zeit, wenn er halt der laufstärkste Fortuna war. So, da hat er ja wirklich auch einige richtige gute Spiele gemacht und ist auch extrem wichtig gewesen hier für die Mannschaft. Aber mir fehlt wirklich die Fantasie, was er da jetzt in diesem Jahr nochmal hätte draufsetzen sollen. Und von daher finde ich, kann man diesen Transfer schon wirklich gut vertreten. Ja, der Zeitpunkt und die Umstände sind halt wirklich ja, nicht besonders gut. Und der ohnehin schon extrem auf Kante genähte Kader, ja, bekommt da jetzt irgendwie nochmal so einen schweren Schlag und das auch noch im zentralen Mittelfeld. Ja, da wären wir, glaube ich, alle froh, wenn da möglichst bald irgendwie nochmal was passiert und ja, halt auch jemand Verlässliches kommt.
Und wenn man noch eins ergänzen darf, der aufnehmende Verein Ludogorets Razgrad hat ja auch mit Verpflichtungen von Fortuna Düsseldorf durchaus gute Erfahrungen gehabt. Bernhard Tekbetay wurde ja von Fortuna auch dorthin transferiert und hat, ich habe es mir dann erlaubt, nachdem der Transfer von Herrn Piotrowski klar war, mal nachzugucken, in 79 Spielen auch 35 Scorerpunkte gesammelt. Also von daher kann man sich da vielleicht genau auf dem Niveau noch dann doch noch mal ein bisschen weiterentwickeln und vielleicht nächstes Jahr Champions League spielen als Kuba Piotrowski.
Also vielleicht ja sogar schon diese Saison, ne? Also ich glaube, das meintest du.
Ja,
genau. Ja, weil das ist, glaube ich, ja eben auch der Grund, warum das dann auf einmal alles so schnell ging. Weil, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher Razgrad in der Champions League Quali eine Runde weitergekommen ist. Ich glaube, denen fehlen jetzt noch zwei Runden, die zu gewinnen wären, um halt in die Champions League Gruppenphase einzuziehen. Und das ist ja auch gar nicht so unbedingt unmöglich. Und das wäre natürlich irgendwie auch eine ganz schöne Sache. Und da kann man auch gut verstehen, dass er dahin wechselt, weil ich glaube, der Verein ist Serienmeister. Da wird er halt gute Chancen haben, international regelmäßig zu spielen. Und auch ohne jetzt ein Kenner der bulgarischen Liga zu sein, kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht eine Liga ist, wenn es halt nicht so extrem schnell geht, wenn es halt nicht so extrem pressinglastig ist oder wenn man immer mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat, um sich den Ball vielleicht noch überlegt, davon links auf rechts zu legen und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass Kuba halt ein extrem wichtiger Spieler halt da sein könnte und vielleicht dann halt hier nicht hier in Deutschland, aber dann eben auch woanders noch eine richtig gute Karriere haben wird. Wünsche mir eben auf jeden Fall, denke ich.
Ich frage mich ohnehin, also das kann hier keiner beantworten, ich will es nur mal gesagt haben, ich wüsste halt einfach gerne, wie die auf den gekommen sind.
Ja.
Also kannte den jemand irgendwie, haben die einen Scout, der irgendwie den schon in Polen auf dem Schirm hatte oder so? Nur so kann ich mir das ja erklären, weil irgendwie als bulgarischer Champions League-Aspirant dann irgendwie auf der Bank von einem Zweitligisten zu gucken, ist jetzt auch nicht total naheliegend. Aber gut, das nur mal hier gesagt.
Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, genau, dass halt eher halt die Seite des Spielers halt proaktiv vielleicht irgendwie auch geschaut hat. Also das wurde ja, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob das auch in der RP stand, auf jeden Fall habe ich das auch irgendwo gelesen, dass ja, Kuba wohl auf jeden Fall auch schon so ein bisschen unzufrieden war und dann ja irgendwie auch diese Saison wahrscheinlich nach den Leistungen von Tanaka und Sobotka, wo er dann auf der Bank saß, auch nochmal realisiert hat, dass es wahrscheinlich diese Saison ziemlich schwer wird, den Schritt zum Stammspieler halt zu machen, wenn alle im Kader fit sind und dass er sich deswegen dann vielleicht auch einfach nochmal selber umgeguckt hat oder da seinem Berater gesagt hat, dass er sich da zumindest mal umhören kann und dann ist es vielleicht ja irgendwie dann doch gar nicht so abwegig, dass es da zu diesem Kontakt gekommen ist. Ja, eigentlich hat die Fortuna jetzt nur noch zwei wirkliche defensive bzw. zentrale Mittelfeldspieler im Kader. Da ist jetzt diese Woche noch nichts passiert, soll aber in Bälde passieren. Wo aber was passiert ist, ist die offensive Außenbahn. Die Fortuna hat dann relativ kurz nach der Bekanntgabe des Verkaufs von Kuba bekannt gegeben, dass sie sich mit, Gott, ich sage jetzt erstmal Quadbo Bar, ich hätte es mir so irgendwo aufgeschrieben, Kuchu Bar ist anscheinend etwas näher an der richtigen Aussprache. Bin ich auch mal gespannt, ob wir da irgendwie nochmal genauere Informationen zu bekommen. Wir werden da auf jeden Fall bestimmt, mindestens so mit zu kämpfen haben in der Saison wie ich gerade mit der richtigen Aussprache. Aber auf jeden Fall hat die Fortuna da jemanden verpflichtet von Watford. Und auch wenn er da jetzt in der letzten Zeit noch nicht wirklich in die Mannschaft gekommen ist, hat man ja trotzdem ja eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Talenten, die man aus Watford holt. Man hat ihn ausgeliehen mit Kaufoptionen. Ja, ich glaube, was kann man jetzt nochmal direkt über ihn sagen? 19 Jahre alt, hat die deutsche Staatsbürgerschaft, glaube ich, aber eigentlich die meiste Zeit seines Lebens in England verbracht. Und ja, so wahnsinnig viel kann ich jetzt eigentlich auch noch gar nicht zu dem Spieler sagen. Ich habe natürlich das obligatorische YouTube-Video angeschaut, wie man das so macht. Hat jemand von euch jetzt direkt noch irgendwas zu ergänzen dazu?
Deutscher U19-Nationalspieler.
Und ich frage mich, wie oft er im Training mit Maduka Okoye sich ausgetauscht hat, ob das eine gute Idee ist, nach Düsseldorf zu gehen.
Ist er schon da?
Ja.
Seit dieser Saison quasi.
Genau. Und da hat er wahrscheinlich nur Allerbestes gesagt über die Stadt am Rhein.
Nur Allerbestes. Ja, jetzt, ja. Bevor Lou uns jetzt die Goals and Skills Videos auseinander. Ich glaube,
analysieren.
Ja, vielleicht wirst du es auch während dieser Analyse sagen, aber man zuckt ja zusammen, wenn man so einen 19-Jährigen holt, der irgendwie noch nicht längerfristig auf einem höheren Level geleistet hat, auch vielleicht noch nicht leisten konnte, ob Alter und Verletzungen, die er schon hatte, die dann als Narei-Ersatz dahinstellt. Ich glaube, da ist relativ einhellig einer Meinung, dass wenn der allen Ernstes als Narei-Ersatz geholt worden ist, dann ist das ein grober Unfug, aber er ist zumindest ein Kaderspieler und man sollte jetzt vielleicht nicht auf ihn setzen für die noch ausbleibenden 32 Spiele in der zweiten Liga, weil er eben auch seine Leistungsschwankungen haben wird, ob des Alters und der Anpassung ans Niveau.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich kann es mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass das der Narei-Ersatz sein soll. Ich glaube, Klaus Allofs hat sogar jetzt irgendwie auch nochmal gestern oder heute irgendwas dazu gesagt, dass er das auch nicht sein soll, dass man aber irgendwie als Narei-Ersatz eher jemanden sucht, der auch Rechtsverteidiger spielen kann, so ein bisschen durch die Blume.
In der Fünferkette dann, oder?
Genau, dass man da irgendwie noch jemanden holt, der halt rechte Schiene spielen kann quasi. Und ich glaube auch, wenn man sich halt das Crazy Goals and Skills YouTube-Video halt anschaut, sieht man auch, dass er sich auch auf der linken Seite viel, viel wohler fühlt eben als auf der rechten. Ist Rechtsfuß, inverser Flügelspieler und hat vielleicht ein bisschen ähnlich wie Christopher Petersson auch einen starken Abschlussfokus. Also ganz selten mal, dass er seine Aktionen dann irgendwie noch mit einem Pass oder einer Flanke beenden will. Er sucht eigentlich immer und teilweise so ein bisschen wie Erik Tommy in seiner Hinrunde dann auch den Abschluss halt in den direkt vor ihm frontal stehenden Gegner hinein. So. aber trotzdem sieht das teilweise ganz gut aus. Und ich glaube, das kann man halt einfach so super schwer beurteilen, ob er da jetzt halt eben als 19-Jähriger schafft, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn er das schafft, dann ist das natürlich, dann bringt er da halt was mit, was der Fortuna im Augenblick halt unglaublich fehlt. Und das ist halt, halt mal eine 1-gegen-1-Situation auflösen zu können, entweder mit Tempo oder mit einem Dribbling. Also beides fehlt der Fortuna. Und wenn da jetzt ein Spieler kommen würde, der dann vielleicht ja in der Rückrunde, was ja vielleicht jetzt so ein bisschen die Phase ist, wo wir uns erhoffen können, dass da vielleicht halt mal ein bisschen Konstanz in seine Leistungen hereinkommen könnte. Wenn er da halt ab und zu mal der Mannschaft damit weiterhelfen kann, dann wäre da ja, glaube ich, schon relativ viel gewonnen.
Abwarten. Vielleicht ist er aber auch einfach sehr schnell und kann ein bisschen was mit dem Ball und kann auch kürzerfristig immer mal helfen. Also würde ich jetzt noch nicht mich darauf festlegen wollen, dass das auf gar keinen Fall der Fall ist. Außerdem mag ich seinen britischen Akzent.
Wir sollten ihn nicht mit Erwartungen überfrachten, das tun wir mitnichten und lassen uns gerne überraschen.
Genau, das ist das, was ich auch sagen will. Also ich muss auch sagen, dass dass mir das extrem angetan hat, was ich gesehen habe. Das ist, ja, aber das sind halt eben auch Videos, die größtenteils aus der englischen dritten Liga sind und halt irgendwie auch schon mindestens ein Jahr alt. Der ist jetzt das ganze letzte Jahr, das sollte man vielleicht noch erwähnen, ja, ausgefallen mit einem Knöchelbruch. Das sind einfach sehr, sehr viele Unwägbarkeiten und ja, ich will nur sagen, man muss da wirklich schauen, dass man halt ein gutes Erwartungsmanagement hat. Das ist keiner, auf den man jetzt halt irgendwie voll bauen kann, sondern ja, jemand, wo man halt am Ende der Saison vielleicht irgendwie ganz gut sehen kann, ob es halt Sinn macht, diese Option zu ziehen, und dafür muss er halt dann einfach ja relativ regelmäßig halt irgendwie was bringen. Kann natürlich auch sein, dass er halt am Anfang sofort einschlägt. Das wäre natürlich das Optimum. Aber ja, das letzte Mal, als man einen Teenager mit Ganache im Pass, der dann die Nummer 14 gewählt hat, mit Hype überzogen hat, hat es leider auch nicht funktioniert. Ja, sind wir gespannt. Vielleicht können wir ihn ja auch in den nächsten Wochen schon mal das erste Mal bei einem Kurzeinsatz sehen. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Vielleicht sehen wir da aber auch schon einen Spieler im Fortuna-Trikot, ja, der bisher jetzt irgendwie noch gar nicht im Kader auftaucht. Es ist ja einiges los in der Gerüchteküche. Jetzt stand der Aufnahme am Montagabend, ist da jetzt irgendwie auch nichts weiter passiert, aber ja, die Rheinische Post meldet, dass wohl ja, der Abschluss des Deals mit Michal Karbownik, einem polnischen Defensivspieler, der wohl sowohl im defensiven Mittelfeld als auch rechter Verteidiger spielen kann, kurz vor dem Abschluss steht. Auch da soll es um eine Leihe mit Kaufoption gehen. Im Augenblick steht er bei Brighton & Hove Albion in der britischen Premier League unter Vertrag, ist da auch schon ein bisschen länger unter Vertrag, hat er allerdings auch kaum gespielt, war jetzt zuletzt in die griechische Liga verliehen zu Olympiakos Piräus. Auch da hat er sich nicht so richtig durchsetzen können, hat die meisten Spiele eher da in der Reservemannschaft gemacht. Das ist dann die zweite griechische Liga. Also auch da weiß man nicht so richtig, was man bekommt. Aber ja, das ist natürlich auch der Grund, weswegen die Fortuna überhaupt in dieser Kategorie Spieler halt irgendwie buhlen kann. 21 Jahre alt, und da war jetzt ehrlich gesagt so die Resonanz, die ich da so gesehen habe bei, ja, natürlich vor allen Dingen bei Twitter, wo ich dann so mal quer gelesen habe, oder auch bei Transfermarkt, noch viel, viel ekstasischer von den Leuten, die ihn schon länger beobachten, als es jetzt bei Bar der Fall gewesen ist. Ja, natürlich stagniert da jetzt auch die Karriere schon so ein bisschen, aber ja, das muss auf jeden Fall ein Spieler sein, der schon seit langem bei wirklich großen Vereinen auf dem Zettel gestanden hat und wohl auch jetzt im Sommer noch, also jetzt noch im Sommer steht. Angeblich soll jetzt die Ausrichtung von Fortuna, die ihm versprochen haben, dass er von der rechten Verteidigerposition, wo er jetzt halt zuletzt viel gespielt hat, wohl ins defensive Mittelfeld langfristig rücken kann, den Ausschlag für die Fortuna gegeben haben. Habt ihr euch denn da auch schon das Video angeschaut?
Nee, leider nicht. Keine crazy goals and skills. Hast du da ein Video zu gesehen?
Also von? Ja, habe ich natürlich auch schon. Das ist, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, nicht der physische Sechser, den wir uns da alle gewünscht, also den wir uns natürlich auch noch alle wünschen. Auch da gibt es ja vielleicht noch ein anderes Gerücht, da kommen wir dann gleich zu. Sieht man vielleicht auch schon, ne, es ist auch nur 1,75 groß und der löst halt sehr viel, ja, irgendwie eben mit Auge, mit einer Athletik, mit einer guten Körperstabilität im Dribbling, indem er sich halt gut positioniert und einfach, ja, halt einfach irgendwie ein bisschen cleverer ist als die Spieler um ihn herum. Aber auch da natürlich wieder klar, das sind Videos, die sind vor allen Dingen irgendwie aus dem polnischen Fußball mindestens ein Jahr alt, wenn nicht mehr. Auch da muss man das natürlich extrem mit Vorsicht genießen, wenn man da halt irgendwie so jemanden spielen sieht. Aber auch, also da muss ich sagen, das sah für mich, was ich da jetzt gesehen habe, das sah auch so aus, als ob man das viel, viel besser direkt jetzt schon auf die zweite Liga übertragen könnte, als das, was ich von Bar gesehen habe. Auch da ist natürlich klar, wenig gespielt in letzter Zeit. Aber allein schon, wenn man da jetzt noch jemanden holen würde, der halt vielseitig einsetzbar in der Defensive ist, der jetzt vielleicht zu Anfang halt irgendwie noch die rechte Verteidigerposition ein bisschen unterstützen kann, weil, das haben wir ja, glaube ich, auch noch gar nicht angesprochen, aber haben ja sicherlich alle mitbekommen, unter der Woche hat sich Taka Uchino langfristig verletzt, wird ausfallen. Also das heißt, die Position ist jetzt, bis Zimbo zurückkommt, ja wirklich auch extrem problematisch, extrem dünn besetzt, dann wäre das ja eigentlich ziemlich galant, wenn man den jetzt holt und ihn halt danach dann eben auch ins Mittelfeld dann einbauen kann. Wenn man dann noch einen weiteren fürs Mittelfeld halt dann dazu holt, wäre man ja wirklich eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Auch wenn, ja, wie gesagt, es halt eben nicht der physische Sechser, glaube ich, jetzt per se ist, den ich mir zumindest gewünscht hätte.
Ja, ich hoffe, man hat das gut kommuniziert mit dem Rechtsverteidiger und dem Wechsel ins Mittelfeld, weil erstmal, sagen wir mal, er würde jetzt diese Woche wechseln und man würde ihn einbauen in den Kader, ist wahrscheinlich der Rechtsverteidigerposten eher den, auf dem er so seine Anwartschaft hat. Aber sagen wir mal, man kriegt jetzt noch einen kräftigen Sechser dazu auf diesen vielleicht etwas technisch versierteren, mit dem Ball umgehen könnenden, mal einen cleveren Pass spielen, Position im Mittelfeld, kann man auch gut einen gebrauchen, zumindest für die Tiefe des Kaders. Da muss ja nur einer mal ungünstig auftreten, dann hat man da fast gar keinen mehr. Also sehr, sehr sinnvoll.
Ja, und ich glaube, man kann das echt wahrscheinlich nicht genug ansprechen. Das ist jetzt wirklich natürlich, ich meine, man bekommt natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eh nur Spieler, deren Karriere halt irgendwie gerade eine Delle hat. So, das ist natürlich jetzt im Juli, August so. Aber wenn man den so spielen sieht, kann man echt nicht genug darauf hinweisen, dass das schon eine Kategorie von Spielern ist, wo ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass die Fortuna da überhaupt drum buhlen kann.
Das denke ich bei
beiden. Ich glaube, das ist halt auch bei beiden so ein bisschen so, aber bei Karbovnik ist es, glaube ich, dann schon so, dass er schon mehr in Richtung fertiger Spieler halt geht, als es jetzt bei Bar der Fall ist. Und bei beiden dürfte die Kaufoption relativ hoch sein. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man das ohne einen Erstliga-Aufstieg stemmen kann, selbst wenn die hier richtig einschlagen. Aber das ist natürlich irgendwie auch alles noch
Zukunft. Also gab es jetzt gucken, gerade ob noch da jetzt ganz überhaupt ganz aktuelle, habe ich nochmal gegoogelt, Nachricht irgendwie, anscheinend soll bei Bar die Kaufoption bei 3,5 Millionen liegen.
Wow.
Ja. Okay.
Ja, das wird ohne Aufstieg nicht zu stemmen sein und mit Aufstieg auch nicht, wahrscheinlich. Ja. Also man probiert es mit Laien, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber wir sind sicher, dass da auf jeden Fall außer den einen Festverpflichteten, den sehr heiß gehandelten Spieler, auch noch ein Dritter her muss. Und wir werden nächste Woche mal schauen, ob das die Vereinsführung genauso sieht und wer da noch so vorgestellt wird diese Woche.
Ja, auch im selben RP-Artikel wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass wohl auch bei Jorrit Hendricks die Verhandlungen wohl relativ weit sind. Die Frage ist halt, wie weit. 27-jähriger Holländer, der, glaube ich, noch ein bisschen der könnte vielleicht auch derjenige sein, der so ein bisschen Kuba setzt, weil er halt auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, nicht nur defensives Mittelfeld. Im Augenblick von Spartak Moskau an Feyenoord Rotterdam ausgeliehen. Der wirkt auf jeden Fall dann mehr so, als ob man sich bei ihm halt wirklich darauf verlassen kann, was man bekommt, weil einfach der halt in der Blüte seiner Karriere ist und ja, wirkt irgendwie auch ganz allgemein ein bisschen so wie so ein, ja, halt so ein abgewichster Holländer halt. So, das fände ich eigentlich ganz cool, wenn man so jemanden hätte. Ein bisschen zu viel Gel im Haar, wahrscheinlich wie so eine richtige Pest gegen den zu spielen. Sympathisch, finde ich gut.
Du meinst neben Jordi noch einen anderen von der Kategorie?
Ja, Jolly hat ja keine Haare mehr.
Ja.
Sicher. Ich finde, was wir nicht ganz unerwähnt lassen sollten, ist, dass eine Fortunin am Wochenende im Finale der Europameisterschaft stand. Glückwunsch dazu, Martina Voss-Tecklenburg und Mannschaft. Wobei die Mannschaft ja jetzt abgeschafft ist, ne?
Das Team.
Das Team. Das ist das Team, okay.
Ja.
Aber natürlich trotzdem ernst gemeinte Glückwünsche. Und da gab es ja so Probleme mit der Schiedsrichterin. An was erinnert euch das denn? Was sonst noch so an Fußball passiert ist am Wochenende?
Möchtest du den Übergang zum Offenbach?
Ich wollte eine total unelegante Übergang zum Offenbach-Spiel machen.
Ich fand es interessant.
Ich nochmal die PK gehört habe.
Ja, ja.
Und dem Offenbacher Trainer und die waren ja alle nicht so glücklich mit Benjamin Kortus.
Also die Offenbacher waren mit dem Schiedsrichter unzufrieden?
Ja, das Argument des Trainers war okay. vor dem 1-0.
Ja, aber das ist auch weit.
Das ist ein bisschen um eine Ecke. Aber vor dem 1-0 gab es einen Freistoß. Also nee, Moment. Vor der Ecke, die zum 1-0 geführt hat, gab es einen Freistoß.
Ecke. Ja. Zwei Ecken hintereinander, oder?
So. Und dieser Freistoß, ja, also spul mal ein bisschen zurück. Das war keiner.
Okay.
Aus Sicht des Trainers. Und deswegen hat er dann halt schon interessant sich viel über den Schiedsrichter geäußert. Ich würde ja diese Meinung teilen, dass der Schiedsrichter irgendwie keinen guten Tag hatte.
Ja, da stimme ich auch zu.
Vielleicht in der zweiten, sollen wir, ich glaube, Marcel Sobotka hat diese Meinung auch geteilt, dass er keinen guten Tag hatte. Allein für diese Szene hätte ich ja diesen Schiedsrichter schon gerne
kurz gewürgt.
Kurz gesagt, hören Sie mal. Ja? Viel besser kann man nicht grätschen, mein Guter. Und du gibst hier sogar Gelb, du Pfeife. Aber vielleicht insgesamt kein guter Tag von ihm. Er hat vielleicht bessere Tage.
Ja, das mag sein. Aber komm, genau, da reden wir dann, glaube ich, noch in der zweiten Hälfte kurz drüber. Das muss man gleich nochmal in aller Gänze auf jeden Fall beschreiben. Das war echt eine Frechheit. Und da war der Freistoß auf jeden Fall auch in einer weitaus gefährlicheren Position, als es, glaube ich, vor dieser Ecke der Freistoß von der Fortuna halt gewesen sein muss. Also das ist schon ja echt ein bisschen weit hergeholt, sich da über einen Schiedsrichter zu äußern.
Nee, er hat ja gesagt, dass der Schiedsrichter bei beiden scheiße war.
Ja.
Also er hat eigentlich das wiedergegeben, was wir.
Und auch, dass die ganzen Fortuna-Spiele, die er noch kennt, auch bei ihm in der Halbzeit kurz über den Schiedsrichter abgekotzt haben.
Nun gut, wir sind auf jeden Fall schon mittendrin im Spiel vom Wochenende. Die Fortuna gewinnt mit 4-1 bei den Kickers Offenbach und zieht in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Und trotz einiger Unsicherheiten, trotz einiger Löcher, dann letztendlich ja auch erstaunlich souverän, kann man glaube ich festhalten. Zu Anfang habe ich aber trotzdem noch eine kleine Quizfrage an euch. Man redet ja immer viel über die Sieger, aber wenn wir jetzt schon über den DFB-Pokal reden, welche Mannschaft hat denn in der Historie des DFB-Pokals am häufigsten das Finale verloren? Das ist natürlich die Fortuna. Natürlich ist die Fortuna weiterhin Rekordhalterin und hat die Chance, das auch noch weiter auszubauen.
Aber Lou, das ist doch jetzt Quatsch, was du machst. Du hast jetzt diesen Nugget an Statistik jetzt schon verballert. Also was willst du da machen, wenn wir im Mai aufnehmen, um dann in Folge 39 von 40 über das anstehende DFB-Pokalfinale zu sprechen, dann kannst du das jetzt gleich
ich den einfach nochmal. Also ich glaube, ganz ehrlich, bis dahin, wenn die Fortuna wenn die Fortuna im Pokal steht, da werden wir zehnfache Hörerzahlen haben. Wenn wir mit 60.000 Leuten nach Berlin fahren, was meinst du, wie viele Leute uns dazuhören?
Auf der langen Fahrt.
Auf der langen Fahrt, das stimmt. Alle mit dem Bus.
Das ist korrekt. Aus dem Sonderzug.
Aber ich glaube, dass diese 60.000 Leute halt auch alle anderen Folgen aus den Runden vorher noch nachhören wollen, um dieses Gefühl zu kriegen, was es heißt, den Pokal.
Wir schneiden das gleich raus.
Okay, einfach. Gott sei Dank. Ich finde es gut, dass wir eine kurze Folge machen wollten und jetzt quasi für so einen Quatsch schon wieder
Ja, ich meine, ansonsten besprechen wir jetzt halt das Spiel, aber das können wir ja wirklich ein bisschen kürzer vielleicht machen, als wir das in der Liga machen, weil was haben wir Neues über die Fortuna in der Saison 2022, 2023 erfahren? Überhaupt nichts, oder?
Nein. Danke. Ich find, für unsere Prognose auf dieses Spiel hätte falscher nicht sein können. Weil das große Take der letzten Folge war ja, wir werden jetzt herausfinden, wie die Fortuna gegen einen permanent tiefstehenden Gegner mit Ballbesitz umgehen muss, ohne halt umschalten zu können und so weiter und so fort. Nein, die Fortuna hat einfach das gemacht, was sie in den ersten zwei Spielen schon gemacht hat. Nicht so häufig aufs Tor geschossen und wenn, dann halt war der Ball auch drin.
Und ein Gegentor kassiert, wie auch in den ersten beiden Partien, was den Abwehrchef sehr wurmt und Kapitän.
Ja, am besten hast du es eigentlich zusammengefasst, Jan, als wir beim gemeinsamen Schauen halt schon drüber sinniert haben, was da so passiert und wir jetzt auch schon vorgestellt haben, also was das jetzt irgendwie auch für die nächsten Wochen heißt und du halt eigentlich nach 20 Minuten meintest, ja krass, irgendwie die Fortuna steht ja doch irgendwie relativ tief und lässt irgendwie die Offenbacher kommen. Ich glaube, der Sandhäuser Scout für die nächste Woche geht gerade an die Bar. Ja, bestätigt noch einen so. Weil, ja, ich meine, wenn die Fortuna es natürlich schaffen kann, über die nächsten Spiele genauso zu agieren und halt auch Mannschaften, die spielerisch unterlegen sind, trotzdem den irgendwie den Ballbesitz überantworten und dann halt dermaßen effizient zu sein, dann sieht es natürlich nicht so schlecht aus. Trotzdem finde ich halt ganz interessant, wenn man sich mal die Spieldaten anguckt, dass die Fortuna am Ende des Spiels trotzdem 66% Ballbesitz hatte. Und das hat man irgendwie, also das fand ich dann irgendwie doch überraschend viel.
Ja, aber ich glaube, ja, Moritz.
Ich wollte nur noch vorhin noch sagen, man drängt quasi den Gegner vorne rein, quasi. Also man schafft es, dass sich der Gegner weit nach vorne begibt.
Ja, ich glaube, die hatten ja nicht mega krass Ballbesitz Offenbach. Das war ja kein, wir sind eine Pep Guardiola-Mannschaft und erwürgen jetzt die Fortuna, sondern was die Fortuna nicht geschafft hat in den ersten 20 Minuten war, die sehr hoch stehende Offenbacher Mannschaft zu überspielen. Und das führte zu einigen Ballverlusten, die dann halt die Offenbacher in Ballsituationen in der Fortuna-Hälfte brachten. Und deswegen, glaube ich, sah es auch sehr danach aus, ob sie so viel Ballbesitz hätten. Hatten sie aber vielleicht gar nicht. Aber es sah trotzdem nicht so richtig zufriedenstellend aus, sagen wir mal so. Und die Fortuna kam ja überhaupt wenig bis gar nicht vor den gegnerischen Tor. Und das verstärkt ja auch den Eindruck dann der Effizienz, die ja zweifellos gegeben war und dass man eben nicht so selber viel Ballbesitz hatte, obwohl man den vielleicht dann hintenrum unproduktiv ab der 20. Minute hatte. Habe ich viel Quatsch geredet? Ich glaube schon. Nee.
Wir hatten ja dann auch, das ist der Vorteil, wenn man zu dritt da sitzt und das Spiel quasi live analysiert, haben wir uns ja da schon gewundert, so ein bisschen, dass Christoph Klarer sehr häufig sehr weit an der Außenlinie den Ball hatte, den er dann verteilen musste und das häufiger nicht so gut gegangen ist. Das heißt, wir hatten häufig die Situation, dass die drei Innenverteidiger sehr, sehr weit auseinander standen und haben uns da auch schon ein bisschen drüber gewundert, dass eben die Schienenspieler in dieser neben der Dreierkette sehr, sehr hoch standen, sodass sowohl im Offensiven dann hin und wieder eine Anspielstation, also im Spiel nach vorne, eine Anspielstation gefehlt hat, beziehungsweise die dann eben von den Offenbachern zugestellt wurde, die direkte mit Klaus oder auf der anderen Seite Gavori, wie auch, dass dann in der Defensivbewegung, die drei Innenverteidiger ziemlich weit auseinandergezogen waren, wo dann immer wieder kurz mal Löcher klafften.
Darf ich mal dazwischen fragen? Ich habe das Spiel ja leider nicht sehen können, was mich deshalb ja auf Fragen heute beschränkt, weil so eine Zusammenfassung zeigt mir meistens nicht, wie das Spiel gelaufen ist. Der Kicker ordnet aber auch klarer als rechten Verteidiger in einer Viererkette hier ein.
Ja, beim Kicker ist einiges fehlerhaft. Also die Fortuna, das werden wir jetzt euch nochmal sagen sollen. Also die Fortuna hat mit drei Innenverteidigern gespielt. Und dann Klaus Gaburi als Schienenspieler und Peterson neben Hennings in der Sturmspitze und Tanaka Sobotka Sechser und Appelkamp so ein bisschen davor. Also so quasi so eine Art 3-4-1-2 beschreibt das wahrscheinlich am besten. Zumindest also die mit Ball gegen den Ball hat man dann doch meistens oder hat man dann doch immer mal wieder halt dann einfach auf einen 3-5-2 geschaltet. Also ich glaube ja, also 3-4-1-2 ist wahrscheinlich irgendwie das Schematische, was das irgendwie so am besten beschreiben würde. Ich glaube, der Kicker hat einfach nicht mehr viel geändert, nachdem, wie man es halt sich vor dem Spiel vorgestellt hat, wie es wahrscheinlich laufen wird.
Trotzdem hat er mit dem recht, dass Christoph Klarer sehr weit außen stand. Und ich habe dazu eine interessante Aussage von Daniel Thune gelesen, auch wieder nur. Und zwar, das war uns natürlich auch aufgefallen, dass sich irgendwann vor allem Tanaka, aber auch mal Cello in die Innenverteidigerkette quasi hat fallen lassen für den Spielaufbau und dass deswegen Christoph Klarer immer weiter nach rechts abgedrängt wurde und dass das nicht so gut funktioniert hat.
Ja, und was halt Julia sehr deutlich gemacht hat, dass das gegen seinen Willen passiert ist, sondern dass es quasi in die Mannschaft vermutlich aus dem Gefühl, dass man den Spielaufbau nicht so hinbekommt, wie man das gerne gehabt hätte, dass man vielleicht, obwohl man da ja scheinbar mit gerechnet hat, mit dem Feuerwerk, das Offenbach mit einem hohen Anlaufen abzündet, dass es vielleicht doch irgendwie eine Unsicherheit gegeben hat, dass man halt hat, okay, wir brauchen hier noch einen ballsicheren Spieler in der Aufbaukette. Und das Problem ist ja, dass wir alle wissen, wie wichtig die rechte Verteidigerposition für den Spielaufbau der Fortuna ist, dass halt immer sehr viel darüber geht. Nun kann man auch viel Positives über Christoph Klarer sagen, das sollte man auch, aber den feinen Pass, den hat er immer noch nicht sehr kultiviert und diese rechte Seite Klarer und dann eben der völlig in der Luft hängende Klaus, der ja dann irgendwie kein Schienenspieler mehr war, sondern irgendwie davor noch so stand, um eventuell so lange Linienpässe noch zu bekommen von Klarer, die aber auch mega leicht zu verteidigen waren für die Offenbacher, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja. Ja, und das Spannende ist ja, dass eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo sich dann halt erst Sobotka und dann später auch Tanaka halt zurückfallen lassen, wo halt irgendwie dann jeweils immer einer von beiden abkippt, um halt dem Spielaufbau zu helfen, ist eigentlich auch genau die Phase, wo die Fortuna halt Kontrolle ins Spiel bekommt. Auch wenn Thune das nicht gefallen hat, ab da wird es halt ein bisschen solider und dann fällt eigentlich auch 5 Minuten später halt das 1-0. Über die Vorentstehung haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, aber es kommt dann einfach zu einem Eckball von der linken Seite, die Offenbacher verpennen es da einfach ein bisschen mit der Zuordnung. André Hoffmann ist halt komplett frei und kann halt aus ein paar Metern einköpfen, hat da sicherlich Glück, dass der Ball nochmal ein bisschen abgefälscht wird, aber ich glaube, das ist auch irgendwie nochmal extrem symptomatisch für das, was halt bei der Fortuna einfach im Augenblick funktioniert, was zum Beispiel letzte Saison nicht funktioniert hat und was auch hoffentlich in dieser Saison einfach noch weiter funktionieren wird. So, wenn du natürlich durch einen Standard das 1-0 machst, hast du eben mit der Mannschaft die eben diese hohe Qualität in den Strafräumen hat, eben eine extrem hohe Chance dann halt zu gewinnen, ob das jetzt im DFB-Pokal ist oder auch in der Liga.
Ja, und ich glaube, das ist halt also für Offenbach umso bitterer, weil ich glaube, aus deren Sicht hat viel, viel gepasst. Ich fand es ja auch irgendwie überraschend, gerade weil wir so darüber gesprochen haben, dass man eher mit einem sehr defensiv agierenden Viertligisten rechnet. Es ist halt nicht belohnt worden, sondern im Gegenteil, man kriegt dann halt eben diesen Standard rein. Aber ja, du hast, glaube ich, als Entscheidende schon gesagt für diese erste Halbzeit. Also man stabilisiert sich. Es ist aber nicht so, dass Offenbach dann überhaupt gar nicht mehr zum Zuge gekommen ist. Aber es gab zumindest keine dramatischen Situationen mehr. Oder habe ich jetzt völlig was übersehen in der ersten Halbzeit?
Nee, ich glaube, viel mehr ist dann auch eigentlich nicht mehr wirklich passiert.
Viel Ball rauskloppen.
Ja, ein sehr zerfahrenes Spiel war es dann. Es war wirklich.
Und ein bisschen durch diese Zerfahrenheit entsteht dann ja auch am Anfang der zweiten Hälfte schon das 2:0. Auch da eigentlich wieder symptomatisch, dass letztendlich einfach die Qualität in den 16ern entscheidet. Durch eine Aufbausituation der Fortuna entsteht der Kastenmeier des Tages. Es gibt mal wieder einen Fehler von Kastenmeier, der den Ball in einen anlaufenden Offenbacher hineindrischt. Die Fortuna kann das dann irgendwie noch zu einer Ecke klären.
Jolly DeVice, ja.
Ja, Jolly DeVice. Und die Ecke wird dann halt gut verteidigt von der Verteidigung der Fortuna. Und man schafft es dann einfach, einen Bilderbuchkonter zu fahren. Blitzschnell ist Ao komplett frei, hat richtig viel Raum, wird dann gut hinterlaufen. Es ist, glaube ich, ein 4-auf-2-Konter. Schickt dann halt Peterson links in den Strafraum. Der, ich weiß nicht, als er da halt so reinzieht, habe ich, glaube ich, sogar schon gemotzt, dass er da zu lange gewartet hat und sich zu weit nach außen hat abdrängen lassen. Aber er macht es dann trotzdem, auch als der Winkel halt eigentlich schon sehr, sehr spitz wird, extrem gut und legt den Ball da mit links nochmal in die lange Ecke, genau gegen die Bewegung des Torhüters. Auch da ist der Ball nochmal leicht abgefälscht. Trotzdem macht er das richtig stark, oder?
Nee, der verarbeitet den Ball erstmal scheiße. Der lässt sich ja nicht da abdrängen, sondern der verarbeitet den Ball einfach richtig schlecht.
Den Schuss meine ich jetzt noch.
Ah, den Schuss, ja gut. Der Schuss war aber, glaube ich, gar kein Schuss, sondern es war eher ein Pass. Und ich glaube, der wird dann halt abgefälscht. Ich glaube nicht, dass er den. Das sieht eher so aus, als ob er dann in der Mitte lauernden, der war es, Hennings, Klaus. Ich habe es nicht mehr genau. Da ist ja noch ein Stürmer, der mitläuft. Und dann sieht eher so aus, als ob er den anspielen will.
Klaus war es.
Ja.
Was ich aber noch zu der Szene bemerkenswert finde, und das ist, kommt vor allem dann nach dem 2:0 immer weiter zum Vorschein, das hat mich aber auch schon in der ersten Halbzeit genervt, dass so ein sehr viel, sehr planloses Rausköpfen, das fängt dann vor allem nach diesem 2:0 und nach dem 2:1. Also nach dem Anschlusstreffer fing es dann erst recht an, dass Fortuna zwar stabil verteidigt, aber halt wirklich immer nur einen Ball und dann ist der Ball sofort wieder weg. Und in der Szene, nach der dann der Konter gelingt endlich, da ist, glaube ich, auch Jordi DeVice, der den Ball klärt, aber mit dem Kopfball genau weiß, wo er diesen Kopfball gerade hinschlagen möchte. Und das ist was. Und dann funktioniert plötzlich der Konter, weil Magdeburg natürlich auch aufgerückt ist.
Aber Offenbach.
Magdeburg, Entschuldigung. Offenbach. Offenbach ist die ganze Zeit aufgerückt. Und deswegen ist es mir schon wieder so, ja, das ist ein Meckern auf hohem Niveau, weil man hat 4:1 gewonnen. Aber der Gegner ist die ganze Zeit weit vorne aufgerückt. Und wenn so präzise, also wenn so Klärungsaktionen, und es waren nicht alle Klärungsaktionen, die komplett unter Druck waren, ein bisschen präziser sind, dann kommt man halt auch häufiger in so eine gute Kontersituation. Und das hat in dem Fall geklappt, weil ich glaube, Jordi DeVice diesen hohen Ball rausköpft und zwar genau in den Lauf von Tanaka. Das hat er, muss man auch noch erwähnen. Das hat dann danach erstmal eine Weile überhaupt nicht geklappt.
Ja, und was auch nicht klappt, ist diese Null zu halten, sondern man kassiert das 2:1. Ein bisschen wild. Es gibt eine schlechte Zuordnung oder irgendwie so. Ich glaube, so Botka ist ein bisschen alleine und dann kommt dieser Ball da durch, wird reingespielt und dann rutscht er durch auf diesen Spieler, der dann den Ball in die Ecke hauen kann. bin mir gerade nicht sicher, aber es war ein bisschen ein Wild, was dann passiert, bevor der Ball irgendwie auf die Außen kommt. Tim, du nee, schüttelst bitte.
Läuft schon ein bisschen anders, wenn wir vom 2:1 für Offenbach reden.
Ja.
Geht ein Kopfball gegen die Latte und den Abpraller verwertet Offenbach.
Ja, aber davor. Warum okay. Kommt der Kopfball gegen die Latte? Habe ich das mir das völlig ist der falsch
Kopf
geschrieben?
Kopf auf Latte, auf Abschluss.
Ja. Ja. Das stimmt, genau, der Ball. Aber was passiert, bevor der Ball reinkommt?
Ja, ein Spieler von Offenbach ist relativ frei auf Außen und er läuft sich aber auch stark den Ball, also geht dem hinterher, bevor es zum Abschluss kommt und kann dann relativ unbeschwert flanken. Ja. Und dann kommt ein Kopfball, der auf einen anderen Kopf geht. Der Kopfball geht an die Latte und der Abpraller wird verwertet. Also insgesamt muss man schon sagen, wenn das ein bisschen mit mehr Zug, mit mehr letzten Willen verteidigt, muss da auch dieser zweite Kopfball gar nicht mehr zustande kommen. Also diese Kopfballablage, da hast du schon recht, da kann Sobotka anders agieren.
Nee, ich glaube, was ich meine ist, was dieser Pass auf Außen, auf den Typen, der da frei ist, der darf gar nicht passieren.
Ja, das
und da ist der Fehler passiert. Ja, genau. Und das hatte ich mir irgendwie aufgeschrieben, dass da irgendwie eine schlechte Zuordnung auf dem Platz passiert ist.
Ja, aber ich glaube, du hast allgemein schon recht, Tim. Also irgendwie hat man eigentlich bei fast jeder der letzten Aktionen der Offenbacher hat man immer das Gefühl, da könnte jetzt eigentlich jemand irgendwie noch den halben Schritt näher dran stehen, irgendwie die Millisekunde schneller und entschiedener irgendwie sich halt irgendwie dagegen stellen, mit hochgehen, Körperkontakt mit dem Spieler aufnehmen, dann kann man das dann vielleicht doch irgendwie verteidigt bekommen, aber so ist man halt immer einen Schritt zu langsam und kassiert dann halt eben kurze Zeit nach dem 2:0 halt schon das 2:1 und wir haben natürlich sofort irgendwie auch ziemlich angefangen da zu schwitzen, weil die stabilste Leistung hatte die Fortuna ja trotz allem irgendwie auch bis dahin nicht so wirklich abgegeben. Auch Tune sah dann die Zeit dazu gekommen, mal ein bisschen was zu verändern, hat dann einfach mal den kompletten Sturm halt ausgetauscht, Peterson und Hennings rausgenommen, Ginczek und Kuwniatski dafür gebracht. Also nochmal ganz klar mehr Körperlichkeit, mehr Anspielfläche halt irgendwie vorne reingebracht. Und das hat dann ja auch relativ gut funktioniert.
Aber wollen wir jetzt, also ich habe die Zusammenfassung gesehen, da gab es doch jetzt noch fast das 2:2, bevor wir jetzt auf die Entscheidung kommen.
Das kommt danach. Das ist nach dem Wechsel.
Ja,
die Mega-Chance genau. Von Offenbach ist nach dem Wechsel.
Genau, genau. Also ja, es hörte sich jetzt beim Lou schon so an, das hat ja dann ganz gut funktioniert, kommen wir jetzt mal zum 3:1.
Ach so, ja. Ja, es stimmt, es gibt doch diese Chance für Offenbach, die will man, sollte man nicht, nicht verschweigen, wenn die fällt, könnte es anders sein. Ich finde, es würde trotzdem Lou's Punkt da unterstützen. Eine Frage, die man sich ja gestellt hat, war ja die nach dem Ingame-Coaching, wo wir unsicher waren, was ist mit Daniel Tune, wird das vielleicht besser, wenn er eine Vorbereitung hat, wenn er die Mannschaft besser kennt, als wenn er mitten in der Rückrunde da einsteigt und vielleicht auch erstmal den Abstieg verhindern muss. Und ich würde auch die trotz dieser Chance und dieses potenziellen 2:2 Lose Bewertung, dass dieser Wechsel wichtig war, nicht nur wegen der zwei Tore, die dann Daniel Ginczek schießt, aber halt, dass sie insgesamt dann für eine längerfristige Stabilisierung gesorgt hat und die Grundlage war, auch wegen der Einwechslung von Daniel Ginczek und seinen zwei Toren, schon irgendwie als Faktor benennen wollen. Und wichtiger war noch, nach der Chance, dass man anfängt, quasi die Fehler auszubügeln, bevor sie rund um den 16er gefährlich werden, zum Beispiel in der 67. Minute. Da gibt es einen Fehlpass von Tanaka. Der Offenbacher hat den Ball, von hinten kommt ein gewisser Marcel Sobotka herangerauscht, packt das lange Bein aus, grätscht perfekt. Perfekt den Ball ab. Das ist
wirklich die perfekte Fingrätsche, oder?
So musst du es halt, wenn du es Jugendlichen beibringen willst, wie man ja in der Olli Fink Grätschenschule Akademie, wo Leute ihre Kinder hinbringen können, um Grätschen zu lernen, so grätscht man. Und was macht der Schiedsrichter? Er pfeift nicht nur, er gibt auch noch gelb für Masato Bodka, der, glaube ich, wirklich, man sieht es ihm an, völlig fassungslos ist, weil er natürlich in sich für einen Masato Bodka ist, das wie 4 Tore schießt, was er da gemacht hat. Ja?
Das ist halt, das muss halt ins Crazy Skills and Goals ja. Video. Das
ja.
ist halt die Mega-Szene.
Und wenn du das sowas so hinlegst gut. und du denkst halt, boah, wie ich das hier geil abgegrenzt habe, ja. und dann pfeift die Pfeife und gibt dir auch noch gelb, dass du dann halt irgendwie sagst, wo bin ich denn hier gelandet? Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Und das Beste ist der Weg dahin war ja irgendwie auch ein bisschen komisch. Ich habe mir wirklich 2 Minuten vorher aufgeschrieben, der Schiedsrichter lässt extrem viel Härte laufen. So, und dann sowas abzupfeifen, macht es dann irgendwie nochmal extrem lächerlich und extrem unangenehm. Also das ist, glaube ich, allen Fortunen extrem sauer aufgestoßen.
Zu Recht.
So.
Ja. Und dann kam Daniel Ginczek. Oder wollen wir jetzt noch, Nein. haben wir irgendwas vergessen?
Nein.
Ja, bevor wir die Tore von Daniel Ginczek besprechen, ich habe ja, wie gesagt, nicht das gesamte halbe Stunde sehen können. In den 2 Toren sieht es so aus, als hätte er rechts außen gespielt. Stimmt es?
Nee, das, bei dem einen ist es ja wie so eine Einwurfsituation, wo er da an der Strafraumkante spielt, aber der war vorne drin mit Kownacki. Das war eigentlich fast eindeutiger als bei Peterson und Hennings, fand ich, dass die beiden einfach als Stürmer vorne drin standen.
Mm.
Weiß ich nicht. Also da, ich fand, die beiden standen häufiger auf einer Linie als Peterson und Hennings. Aber ist auch nur so ein Gefühl-Ding. War ja leider die erste Runde DFB-Pokal auf meiner tollen Statistik- und Heatmap-Seite nicht erfasst ist, auf der ich immer nachgucke, viel von Gefühl reden. Aber er hat nicht rechts außen gespielt. Nein. Da lege ich mich fest.
Moment.
Also es macht halt tatsächlich so den Anschein bei allen Zusammenfassungen, die man so in der zweiten Halbzeit, was man so sehen kann, dass Klaus fast in der Mitte gespielt hat. Und das hat mich ein bisschen verwundert.
Ja, ich glaube, du hast jetzt einen wichtigen, ich bin auch gerade verunsichert. Ich schaue nochmal nach. Die haben umgestellt, dann mit dem Wechsel auf ein, wo ist es? Wo ist mir denn hier? Oh Mann, ey.
Aber die Umstellung kam später.
Nee, schon mit dem Wechsel, oder?
Nee, die haben ja dann noch Oberdorf eingewechselt.
Aber das war erst in das der 84.
Ja, das ist, genau. nicht, das ist nicht das, was...
was du meinst.
Nein. Mein Gott, wo habe ich das noch?
Also es ist auf jeden Fall auch nicht... also ich glaube, diese Umstellung ist auf jeden Fall auch nichts, was irgendwie ursächlich für dieses 3-1 halt irgendwie
nein,
ist.
Nein,
ist einfach
nein.
eine ganz normale Einwurfsituation. Ja, genau. Rechte Seite eigentlich total einfach zu verteidigen von den Offenbachern. Ginczek bekommt da den Ball, tankt sich da irgendwie ganz gut irgendwie ganz gut halt irgendwie durch in die Mitte, hat dann eigentlich auch 2 oder 3 gute Anspielsituationen im Rückraum. Ich habe mich richtig geärgert, als ich gesehen habe, dass er da zum Schuss ausholt mit seinem schwachen Linken. Ich dachte, boah, wenn er da jetzt in den Rückraum legt, dann gibt es eine richtig gute Situation. Aber er knallt ihn halt einfach ganz humorlos da in die lange Ecke, auch da wieder mal was, wo man sieht, was dieser Spieler halt für eine enorme Qualität hat. Und Das war dann halt irgendwie auch so ein bisschen die Vorentscheidung eigentlich. Also es gibt dann eigentlich nur noch eine wirklich richtig brenzlige Situation in dem Spiel. In der 75. Minute läuft Fortuna dann selber mal irgendwie in den Konter, was man sich ja eigentlich bei dem Spielstand in diesem Zeitraum eigentlich auch nicht mehr laufen sollte, aber man bekommt es dann irgendwie verteidigt und kann dann eben auch kurze Zeit später den Sack endgültig zumachen.
Ja, Felix Klaus mit einem sehr guten Defensivlauf, der mir ansonsten nicht so sonderlich gut gefallen hat. Ja, aber da kann man ihm vielleicht nochmal Lob aussprechen. Ja. Ein guter Offensivlauf dann wiederum von David Kownacki, der den Ball auf Tanaka ablegt, der Tanaka dann mit einem Au-Tanaka-Pass auf Daniel Ginczek zum 4-1. Und danach habe ich mir auch nicht mehr viel aufgeschrieben.
Ja, was ich mir dann noch aufgeschrieben habe, das war dann der vielleicht ja sogar historische Moment, 86. Minute, es kommt zu 2 Debüts.
No pressure.
Einmal für Benjamin Böckle, sein erster Einsatz in einem Punktspiel, also in einem Pflichtspiel für die Fortuna. Und ja, für Daniel Bunk das Eigengewächs. Vielleicht wie auch bestimmt, ja, also das, mit Sicherheit das Debüt, über das wir uns mehr gefreut haben. Genau, No Pressure. Hat auf jeden Fall schon irgendwie Spaß gemacht, dem mal anzuschauen. Hatte irgendwie zwei, drei Ballkontakte, wo man irgendwie auch direkt mal sehen konnte, dass es jemand ist, der hat so eine gewisse Art von Spielwitz besitzt. Ja, sind wir mal gespannt, ob man den halt in Zukunft was häufiger sehen wird. Aber auf jeden Fall schön, glaube ich, dass er jetzt mal für die Fortuna auf dem Feld stand.
Die Szene war bei uns dramatisch, weil gerade ein sich im Raum befindendes Kleinkind dramatische Musik aus einem Buch angemacht hatte mit einem Knopfdruck. Und das hat dann diesen Generationswechsel. Daniel Bunk kommt rein, Shinta Appelkamp wird abgelöst. Und das war in dem Moment schon ein sehr dramatisches Erlebnis. Findet jetzt dieser Generationswechsel statt?
Der alte,
muss man jetzt Platz machen für die Jungen?
Der alte Haudegen Shinta Appelkamp.
Genau.
Immer seine Knochen hingehalten.
Noch eine Sache, Tim, weil ich das lässt mich nicht so ganz los. Vielleicht, weil vor allem Christoph Klarer auch in der zweiten Halbzeit, vor allem vermehrt in der zweiten Halbzeit, auch häufiger ziemlich weit nach vorne gegangen ist, von seiner rechten Innenverteidigerposition, blieb dem guten Herrn Klaus gar nicht mehr so viel übrig, als mehr in die Mitte zu ziehen, weil die rechte Bahn dann auch voll war oder so. Also es könnte natürlich sein, dass das ein Faktor war, weswegen Klaus vermehrt in der Mitte aufgetaucht ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
Eine Frage noch, weil also tatsächlich, es ist vielleicht jetzt noch ein Muster ohne Wert, es ging gegen einen Viertligisten, den man dann mit dem 3:1 vielleicht auch demoralisiert hatte, aber in der halben Stunde, wie hat euch insgesamt das Zusammenspiel von Kownacki und Ginczek gefallen, weil möglicherweise ist das ja, man muss ja sich überlegen, ob Ruben Hennings verletzungsfrei toi 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 durch diese Saison kommt. Er ist nicht mehr der Jüngste, wir haben es ein paar Mal angesprochen. Auch mal eine Option für die Startelf?
Also als Option würde ich das auf jeden Fall so sehen, einfach weil die beiden Spieler halt so eine enorm hohe Einzelqualität haben. Ich glaube, so richtig viel im Zusammenspiel hat man die nicht gesehen, weil die Fortuna einfach auch gar nicht so viel halt nach vorne gekommen ist. Oder wenn, hat man dann halt irgendwie einen der beiden halt vorne angespielt. Genauso wie es dann ja beim 4-1 auch mal passiert. Ne? Also es gibt halt den langen Ball auf Kownacki, der behauptet sich gut und legt dann aber erstmal wieder zurück. Aber so untereinander hat man ja jetzt gar nicht so viel gesehen. Aber eben, es ist halt so gewesen, wie fast die gesamte Saison schon. Die Fortuna hat halt einfach extrem abgebrüht und spielerisch eher schmal, das Ganze halt irgendwie ja, über die Zeit verteidigt und dann halt, wenn der Gegner irgendwas angeboten hat, dann halt ganz schnell zugestochen.
Ja. Einen kleinen Blick zurück im Vergleich zu einem der letzten Auftritte im DFB-Pokal gegen die Kickers Offenbach. Da stand das Spiel nach 60 Minuten auch spitz auf Knopf. Also okay, man hat nicht geführt, es stand noch 0:0. Und dass man jetzt mit Kownacki und Ginczek von der Bank reagieren kann, fühlt sich irgendwie besser an, aber auch nur gefühlt. Es ist lange her, als wenn man dann beim Stand von 0:0 Nando Raphael und Duri Char bringt, um das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Am Ende ging es ja dann damals, einige werden sich erinnern, auch 2:0 für die Kickers Offenbach aus.
Nicht in die richtige Richtung. In vielerlei Hinsicht.
Ja.
Vieles nicht in die richtige
Richtung. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ich möchte an dieser Stelle in diesem Moment, wo ich das sage, möchte ich an die Worte von Lou erinnern, kurz vor der Aufnahme, der sagte, also heute, da bin ich mir wirklich sehr sicher, dass wir hier unter einer Stunde rausgehen. Und in der Sekunde, wo ich das sagte, schlug die Uhr um auf eine Stunde und wir schauen nun auch hinaus auf den SV Sandhausen am Freitag. Nee, nee, oder nee, Moritz, nee, nein, nein, nein,
nein, nein, nein, nein. So, das ist mir halt jetzt auch zu negativ gerade noch, weil ich meine, 50% von uns hätten wahrscheinlich unterschrieben, dass man auf jeden Fall gegen Offenbach verliert in der ersten Pokalrunde. Einfach nein, so statistisch. Nein, das hätte einfach so statistisch für Umfrage bei Fortuna-Fans.
Ja, aber aus zweckpessimistischen Gründen.
Aus so Zweckpessimismus und aus gebranntes Kind sein. War nicht aus der ersten Runde meistens, sondern später aber Viertligisten und dann Offenbach und so. Wir waren nicht glücklich mit dem Los. Die Fortuna hat dieses Spiel gewonnen. Es war nicht ganz einfach, aber wir sollten nicht nur über das Negative sprechen, sondern wir sind halt in der zweiten Runde. Das war super wichtig und die Fortuna hat sich nicht blamiert, so wie das verschiedene Vereine aus der Umgebung getan haben. Damit können wir sehr glücklich sein.
War das denn so negativ? Ich erinnere mich nicht an die letzte Stunde, die wir besprochen haben, aber war das so nicht?
So, du solltest vielleicht noch mehr Alkohol trinken beim Aufnehmen.
Ja, also ich kann auf jeden Fall nur unterstreichen, dass ich auch wirklich extrem glücklich bin, dass die Fortuna nicht nur dieses, nicht nur die zweite Runde erreicht hat, sondern sich einfach auch die Chance bewahrt hat, ja dann auch irgendwie noch weitere Runden zu erreichen. Das ist dann, glaube ich, irgendwie Ende Oktober der Fall, wenn es da weitergeht. Aber ja, das ist auf jeden Fall einfach schön, dass man dann noch den zweiten Wettbewerb halt irgendwie in petto hat.
Schade, dass man die Hertha aus Berlin nicht rausschmeißen kann selber. Ein bisschen bitter. Danke Braunschweig für nix.
Bisschen bitter, aber ich werde deswegen heute Nacht nicht vor Wut wach liegen. Das kann ich so viel kann ich verraten.
Es hat auch so ein anderer Verein schon die Segel gestrichen, den man gerne auch rausgeworfen hätte, sage ich nur.
Ich bin auch sehr traurig über das Derby gegen Leverkusen, was jetzt nicht stattfinden kann.
Das stimmt natürlich. Das
wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ja.
Also ihr habt da schon recht, aber eins kann ich euch sagen, es bleiben noch genügend Scheißvereine im Wettbewerb, gegen die man gerne gewinnen kann. Also daran soll es auf jeden Fall nicht mangeln. Und ich hätte jetzt fast gesagt, an Scheißvereinen mangelt es auch im anderen Wettbewerb nicht, aber das klingt eigentlich nicht so negativ, denn eigentlich haben wir ja auch, glaube ich, alle zumindest so einen ganz kleinen Softspot für den SV Sandhausen, gegen den am Freitag geht. Im anderen Wettbewerb, in dem die Fortuna ja auch noch einiges erreichen möchte und auch kann, nachdem man bisher ja durchaus positiv mit zwei Siegen gestartet ist. Und eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, wenn wir uns jetzt alle gewünscht haben, dass wir gegen Offenbach endlich sehen, wie die Fortuna mit einem tiefstehenden Gegner umgeht, mit viel Ballbesitz umgeht und so weiter, und wir uns jetzt, wir jetzt noch ein bisschen überrascht waren, dass das nicht eingetreten ist, gegen Sandhausen wird es mit 100%iger Sicherheit zu kommen. Sandhausen spielt wirklich den absolut zynischsten Alois-Schwarz-Fußball, hinten stehen, Umschaltfußball, defensiv denken und halt irgendwie ein bisschen kontern, ein bisschen vertikal spielen, aber vor allen Dingen irgendwie gucken, dass hinten die Null steht und wirklich nur ganz ab und zu mal über die Mittellinie gehen. Das heißt, die Sandhäuser werden der Fortuna mit ziemlicher Sicherheit nicht denselben Gefallen tun wie letztes Jahr, damals noch unter einem anderen Trainer, als man ja durchaus auch versucht hat mitzuspielen, sodass die Fortuna da ohne groß zu glänzen relativ locker 2-0 gewinnen konnte. Diesmal wird die Fortuna wirklich versuchen müssen, einen tiefen Gegner irgendwie auseinanderzuspielen und dabei trotzdem halt nicht in die zu erwartenden Konter zu laufen. Die Sandhäuser sind eigentlich ganz ordentlich gestartet. Man ist jetzt am Wochenende auch im Pokal weitergekommen, hat ansonsten einmal in Bielefeld gewonnen, einmal gegen Darmstadt verloren, und das beschreibt vielleicht auch ganz gut irgendwie den Standort, den die Sandhäuser haben. Die Bielefelder sind irgendwie noch dabei, sich zu finden. Da haben die Sandhäuser dann wiederum mit ihrer Eingespieltheit, die sie dann doch in großen Teilen haben, irgendwie gewinnen können. Darmstadt hat auch relativ den Kader zusammengehalten. Das hat dann nicht ausgereicht, weil die Darmstädter einfach die höhere Qualität haben. Und so muss die Fortuna das eigentlich auch sehen. Die Fortuna ist ja auch wahrscheinlich vielleicht sogar die eingespielteste Mannschaft in der Liga. Trotz kleiner Bank, aber die 11, die auf dem Feld stehen, sind eben nun mal extrem eingespielt, und da muss man gegen eine Mannschaft wie Sandhausen trotzdem gewinnen können. Ein weiterer Punkt, der halt extrem der es extrem schwierig macht für die Sandhäuser, ist, dass man vor der Saison den besten Torjäger hat gehen lassen oder gehen lassen müssen. Pascal Testroth, einer der Spieler, der in der zweiten Liga eigentlich immer für 10 Tore plus gut ist, ist in die dritte Liga gewechselt, für eine ziemlich runde Summe nach Ingolstadt gegangen, hat einen langfristigen Vertrag bekommen, also glaube ich auch langfristiger, als man den so in der zweiten Liga gemeinhin bekommt. Das ist schon eine echte Ansage. Und wenn ich das richtig sehe, ich bin natürlich jetzt auch kein großer Experte für den Sandhäuser Kader, aber hat man den auf jeden Fall jetzt auch nicht 1:1 ersetzen können. Dafür überzeugt mich bei den Sandhäusern die Qualität im Mittelfeld. Vor allen Dingen auf der 6 hat man mit Tom Trübel einen Anker-Sechser, wo mich letzten Sommer schon geärgert hat, dass ihn ein Verein wie Hannover bekommen hat. Dann ist er im Winter zu Sandhausen gegangen, weil er in Hannover nicht funktioniert hat. Hat dann Sandhausen mehr oder weniger den Klassenerhalt gerettet, hat er echt überzeugt. Und ein bisschen weiter vorne wirbeln die Kind-Zombie-Brüder. Der eine war, glaube ich, letztes Jahr schon da, der andere ist jetzt vom HSV gekommen und galt da auch ein bisschen als ein Transfer-Coup, den man in Sandhausen nicht so zugetraut hätte. Und das hat zumindest wohl beim Sieg gegen Bielefeld auch schon extrem gut ausgesehen.
Hat sofort getroffen auch der Kind-Zombie. Der ja. HSV-Kind-Zombie. Ja.
Der HSV-Kind-Zombie.
Also, ich weiß nicht, ob er bisher schon in der Startelf stand oder eingewechselt wurde, aber immerhin hat Sandhausen und der hat auch die Rückennummer 9 bekommen, in Matej Pulkrab einen Tschechen verpflichtet, der vor 2 Jahren für den FC Bohemians Prag 1905 in 30 Spielen 10-mal getroffen hat.
Ah, ja, kannst du uns über den Näheres erzählen, Tim? Du hast ja immer mal
Ergebnisse mir angeguckt. Ich fange gerade erst in Vorbereitung auf meinen Besuch demnächst wieder an zu streamen. Von daher, nur dass mir der Name sofort ein Begriff war und ich nachgeguckt habe, ob es viele Tschechen gibt mit diesem Namen und nein, er ist es.
Also haben wir hier leider mehr als Live-Ticker-Scouting nicht zu bieten. Aber was denkt ihr denn, wie die Fortuna da auftreten wird? Wird man ähnlich wie jetzt in Offenbach nochmal auf eine Dreierkette setzen? Wird man wieder mit der in der zweiten Liga gewohnten Viererkette spielen? Wird man ansonsten irgendwelche Veränderungen vornehmen, personell?
Moritz?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peterson spielen wird.
Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Weil sich irgendwie durch ein Bollwerk fräsen, das müssen andere machen. Nicht der Herr Peterson. Und so generell. Könnte es auch nochmal mit der Dreierkette machen, wenn man davon ausgeht, dass man eher offensiv statt defensiv gefordert sein wird, um dann quasi einen offensiven Spieler mehr zu haben, statt 4 Verteidigern nur 3.
Ich weiß nicht, ob das Offenbach... Es ist die Frage, was Daniel Thun da für eine Lehre draus zieht und ob er denkt, dass Sandhausen wieder Ao Tanaka dazu zwingt, abzukippen. Weil wenn er das glaubt, dann kann ich mir das mit der Fünferkette nicht so gut vorstellen. Weil das war halt so ein offensichtliches Problem in der ersten Halbzeit gerade. Mit Klara da rechts.
Ja. Aber genau.
Gerade im Spielaufbau. Ja.
Im Falle einer Dreierkette würde ich mir Tim Oberdorf
in
Innenverteidigerposition wünschen.
Das ist wiederum ein interessanter Gedanke,
ja.
Stimmt.
Ja, den Rest sehen wir dann, oder? Habt ihr noch Geistreiches beizutragen?
Also, man weiß nicht, was diese Woche noch passiert auf dem Transfermarkt, aber wenn morgen schon jemand Mr. X ins Training einsteigen kann, weil er morgen früh präsentiert wird und der einen guten Eindruck hinterlässt, kann ich mir sogar auch vorstellen, ja, dass noch ein Neuzugang sogar in der Startelf steht.
In der Startelf tatsächlich.
Na, das weiß ich nicht. Aber das werden wir sehen. Ich glaube halt, dass man auch eine gewisse Stärke attestieren kann bei Standards zum Beispiel. Also man hat die kopfballstarken Leute vorne drin. Das hilft gegen einen SV Sandhausen. Wenn man Freistöße rausholt, wenn man Ecken rausholt, das wird helfen. Da muss man vielleicht aufpassen, nicht in Gegenstöße zu laufen in genau solchen Situationen. Aber wenn es ins 1 gegen 1 geht, wenn es darum geht, wenn die Fortuna es schafft, dass es darum geht, wer die individuell stärkere Klasse auf den Platz bringen kann, hat die Fortuna den Vorteil. Ich sehe noch nicht, dass man das spielerisch lösen kann gegen so ein Bollwerk, aber ich lasse mich gerne von einem vom Gegenteil überzeugen. Ich lasse mich gerne davon überzeugen, dass Ao Tanaka die starken Pässe so reinbringen kann, dass sie dann auch von ihren Mitspielern verarbeitet werden und es dann weitergeht. Ich lasse mich sehr gerne davon überzeugen, dass Shinta irgendwie ein spielerisches Element reinbringen kann und zwei Stürmer bedient. Und dass ein Spiel über die Außen funktionieren kann, was irgendwie zu einem eventuell startenden Daniel Ginczek führt, der irgendwie Bälle verarbeitet, um dann einen anderen im 16er mitzubedienen oder selber zum Abschluss zu kommen. Das sehe ich noch nicht, aber ich denke, wir werden sehen.
Vielleicht ist es ja auch wirklich gar nicht der allerschlechteste Ansatz, der halt einfach auch auf diesen spielerischen Aspekt erst nach der wirklich großen Pause halt in dieser Saison irgendwie mehr Wert zu legen und einfach zu versuchen, diese Hinrunde jetzt so ein bisschen on the fly halt irgendwie genau einfach durchzugewinnen. Ja. Weil man hat das wesentlich größere Trainingslager wahrscheinlich und die wesentlich größere Zeit, irgendwas zu erarbeiten halt im Winter und nicht
den größeren Vorbereitung Kader.
Gehabt. Und den größeren Kader.
Ja, aber
auch man hat auf jeden Fall jetzt als eingespielt halt einfach dieses ganz große Fund. Man hat es jetzt halt bisher geschafft, mit diesem kleinen Kader halt durch die ersten drei Spiele schon mal zu kommen. Und diese Eingespieltheit wird halt nicht weggehen. Ne? So, und wenn sich halt nicht so viele Spieler in dieser Hinrunde verletzen, dann ist das einfach ein riesen Vorteil, den die Fortuna hat. Und dann bin ich extrem gespannt, wo das noch hinführen kann.
Nach Sandhausen am Freitag,
18:30 Uhr. Am Freitag auf jeden Fall nach Sandhausen. Und am Montag vermutlich auch wieder in unsere Kopfhörer, in unsere Mikrofone und in eure Ohren. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Und hört uns wieder zu. Macht's gut. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.